Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Hallo Blome, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Leider sehen wir uns nicht live. Ich kann Ihr junges, frisches, strahlendes, mein Herz erwärmendes Antlitz heute nicht so richtig sehen, denn ich bin immer noch in den Ferien und Sie nicht. Schade für Sie.
Ja, lieber Augstein, tatsächlich. Ich arbeite, denn einer von uns beiden muss ja das Bruttosozialprodukt steigern, damit wir die Steuereinnahmen dann letztlich wieder im Sozialstaat auf den Altar des Hauses des Sozialstaates legen können. Sie merken schon, ich habe Bombenlaune.
Oh Mann, oh Mann.
Über den Sozialstaat sprechen wir später. Das verspreche ich Ihnen, das verspreche ich den Hörern, denn da geht mir so der Hut hoch, die Krawatte weg, die Schuhe weg, ja. Also alles fliegt mir von den Körperteilen, möchte ich sagen, dass man darüber unbedingt sprechen muss. Aber ich glaube, Sie hatten was anderes als erstes.
Naja,
oder
ich mein, ja. Jetzt
ich kann Sie doch lesen wie ein Buch. Ich kann Sie lesen wie ein Buch. Ich weiß,
ja,
was Sie
da,
sagen
ich wollen. Spüre da so Anklänge von Sarkasmus. Ehrlich gesagt, der vergeht mir ein bisschen, wenn ich gucke, was da im Nahen Osten los ist. Jetzt war ja Ostern. Ich weiß jetzt gar nicht, wie katholisch Sie sind. Ich bin zum Beispiel gar nicht so katholisch, aber das Osterfest bedeutet mir trotzdem irgendwas. Dass es den Israelis und den angrenzenden Moslems nicht so viel bedeutet, das ist bekannt, das wissen wir. Aber dass die Israelis nun ausgerechnet am Ostermontag erst in Damaskus ein iranisches Botschaftsgebäude in die Luft jagen und dann auch noch am Abend des gleichen Tages einen Hilfskonvoi in Gaza, bei dem, ich weiß nicht, wie viele Leute sind da, um 7 Hilfsmitarbeiter gezielt in ihren Autos in die Luft gesprengt worden sind. Das ist schon irgendwie krass und ich glaube, das ist eine Wende in diesem Krieg und jetzt sind Sie dran.
Ich würde bei dem schwierigen Thema dafür plädieren, dass wir sehr, sehr, sehr präzise formulieren. Und gezielt diese Mitarbeiter zu töten, war nicht die Absicht der Israelis. So viel glaube ich den Israelis und dieser Demokratie und ihrer Armeeführung allemal. Es war offenkundig eine Verwechslung, ein Fehler mit tödlichem Ausgang und das macht es nicht kleiner. Da sind Menschen unschuldig zu Tode gekommen, aber sie sind eben nicht gezielt getötet worden, denn dann müsste man sagen, und das wollen auch Sie nicht sagen, dass sie ermordet worden wären. Das ändert nichts daran, dass ich Ihre Prognose teile. Diese Einschränkung ändert nichts daran, dass ich Ihre Prognose teile. Das könnte so etwas werden wie der Wendepunkt, mindestens mal der politische Wendepunkt dieser Strategie der israelischen Regierung, der israelischen Armee und dieses Krieges letztlich zwischen Israel und Hamas, bei dem ich allerdings ganz durchaus Wert darauf legen möchte, wer ihn angefangen hat, nämlich die Hamas mit einem unfassbaren Anschlag, mit einem unfassbaren Terrorangriff kriegerischer Natur, kriegerischer Kalibers und Dimension am 7. Oktober.
Ja, ich habe jetzt den Chef dieser Hilfsorganisation, WCK, zitiert, der genau beschrieben hat, was da passiert ist. Es sind eben diese Autos, mehrere gewesen, die aus einem Lagerhaus herausgefahren sind. Und der Mann hat dann gesagt, die israelische Armee sei informiert gewesen über diese Fahrt und man habe das vorher auch mit denen besprochen. Und dann sei Auto für Auto, das ist sozusagen der O-Ton dieses Mannes, Auto für Auto systematisch angegriffen und beschossen worden. Und die Leute hätten noch versucht, sich aus dem einen Auto in das andere zu retten. Und das sei dann auch beschossen worden. Das heißt, deshalb meine ich jetzt gezielt, es handelt sich nicht um einen Kollateralschaden. Es ist nicht eine Bombe gefallen und dann sind die irgendwie in Mitleidenschaft gezogen worden, sondern diese Autos sind gezielt beschossen worden, eines nach dem anderen. Es ist auch nicht erst eins beschossen worden, dann hat man gemerkt, oh, es war ein Fehler, sondern es wurden mehrere Autos nacheinander abgeschossen, wie auf einer Shooting Range, so ein bisschen so mit Raketen, wahrscheinlich von einer Drohne, das hat jedenfalls die New York Times geschrieben. Mir sind diese Details hier so wichtig, weil ich kenne mich jetzt mit dem Krieg nicht so aus, aber ich stelle mir schon vor, dass im Krieg Unfälle passieren, Leute werden sozusagen aus Zufall in Mitleidenschaft gezogen, das passiert, das ist schrecklich. Hier ist aber eine andere Situation. Diese Leute wurden gezielt weggeschossen und diese Hilfsorganisation hat jetzt ihre Arbeit, entschuldigt, ich muss weiterreden, diese Hilfsorganisation hat jetzt ihre Arbeit eingestellt, die haben dort Hunderttausende von Mahlzeiten verteilt in Gaza Und das tun sie jetzt nicht mehr. Das heißt, die Situation für die Leute in Gaza, die ohnehin schon unerträglich war, wird jetzt noch schlimmer. Und ich befürchte, dass eine Absicht dahinter ist, denn ich glaube, dass die israelische Armee gar nicht will und auch die israelische Regierung will gar keine Hilfe für die Leute in Gaza, denn sonst würde sie ja auch die Hilfskonvois durchlassen und nicht den Hilfsorganisationen, von denen Hunderte inzwischen Mitarbeiter getötet wurden, das Leben so schwer machen. Insofern glaube ich schon, dass das Absicht ist, Herr Blome, ja.
Sie glauben, es ist absichtlich ein Hilfskonvoi vernichtet worden? Gut, das widerspricht allem, was die israelische Armee auch in Form von Schuldbekenntnis, Fehlereingeständnis, wie Sie es immer nennen möchten, eingeräumt hat. Sie hat es zu einem Fehler, einem unverzeihlichen, wenn man so will, Fehler deklariert, dass man irrtümlicherweise angenommen habe, dieser Konvoi sei von jemand anderem gefahren bzw. besetzt gewesen, es sei andere Personen gewesen, als die, die es tatsächlich waren. Und deswegen sei etwas passiert, wie Sie genau gesagt haben gerade. Witzigerweise war ich überrascht an der Stelle, als Sie sagten, so etwas, solche Unfälle, solche Irrtümer, Verfehlungen, Fehlleistungen, wie man es immer nennen mag, passieren im Krieg. Denn das wäre im Prinzip das gewesen, was ich auch hätte sagen wollen, so zynisch und so vollständig unbefriedigend, dass natürlich für all die Angehörigen dieser zu Tode gekommenen klingen muss. So wahr ist es eben auch, so etwas passiert im Krieg. Wenn Sie allerdings weiter behaupten wollen, das war volle Absicht, um weitere andere Hilfsorganisationen von der Hilfe quasi abzuschrecken,
naja,
dann mag ich allein das deshalb nicht glauben, weil es für die Israelis ja einen ungeheuren öffentlichen globalen Preis hat, diesen Konvoi zerschossen zu haben. Und das Ziel, wenn es das Ziel gewesen sein sollte, die Hilfskonvois zu unterbinden, hätten sie ja viel einfacher erreichen können, indem sie noch weniger gar keine Laster mehr reinlassen. Also das ist in sich nicht logisch, was Sie den Israelis unterstellen.
Das ist richtig. Sie lassen ein paar Laster rein, viel zu wenig. Und die, die Sie reinlassen, behindern Sie und behindern dann auch die Ausgabe der Nahrungsmittel. Wir haben gesehen, was dann passiert. Inzwischen diese Organisation, die jetzt in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist auch zuständig für deshalb schon für die Lieferung von der Seeseite, weil man sich da einen leichteren Zugang zu diesem unter Belagerung und Kriegszustand sich befindlichen Gazastreifen erhofft hat. Sie sagen, die Israelis würden das nicht tun wegen des öffentlichen Aufschreis. Ich glaube, dass die Situation dort inzwischen so ist, dass denen der öffentliche Aufschrei vollkommen egal ist.
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct. Entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt, Orders laufen direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retailbörse, voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance-Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die TradeGate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier TradeGate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Ich glaube, Sie interpretieren zu viel da rein. Ja, die Israelis in großer Mehrheit stehen immer noch hinter ihrem Premier, obwohl er sich für sich selber sicherlich komplett verkapselt hat in den Versuch, mit dem Krieg seine Amtszeit auch zu retten. Ich glaube nicht, dass er den Krieg führt, um seine Amtszeit zu retten, aber er nimmt es als angenehmen Nebeneffekt mit, dass er nicht aus dem Amt geworfen werden kann, solange dieser Krieg läuft. Und selbst wenn für einen Moment lang Sie recht haben sollten, dass der öffentliche Aufschrei, der globale Aufschrei, auch in dem wichtigsten Unterstützerland in den USA beim wichtigsten Unterstützer auch, beim Präsidenten der USA, ihnen für eine Sekunde egal ist, findet das Ganze ja trotzdem nicht im luftleeren Raum statt. Und das wissen auch die Israelis. Das heißt, sie wissen, dass sie auf Dauer noch nicht einmal mittelfristig, schon gar noch nicht einmal kurzfristig gegen und ohne die USA diesen Krieg führen können. Und deswegen haben sie ja eben recht ganz am Eingang gehabt, das könnte der Wendepunkt dieses Krieges sein, auch wenn meinetwegen Benjamin Netanyahu das noch nicht mitgekriegt hat. Dann läuft er eben noch 10 Meter weiter auf der alten Spur. Aber die Geschicke haben sich verändert. Und das hat natürlich mit dem öffentlichen Aufschrei zu tun.
Es ist interessant, dass Sie eben gesagt haben, Sie glauben nicht, dass Netanyahu den Krieg führt, weil er im Amt bleiben will. Denn solange er den Krieg führt, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass man ihn aus dem Amt entfernt, sehr, sehr gering. Und wenn er aus dem Amt dann irgendwann mal ausscheiden muss, warten ja die Staatsanwälte und die Gerichte auf ihn. Denn er hat ja verschiedene Korruptionsverfahren laufen, die, wenn ich das richtig verstanden habe, in Israel auch sehr, sehr ernst genommen werden. Denn die Justiz funktioniert in Israel offensichtlich ziemlich gut. Und ihm drohen da richtige, echte Probleme. Ich kann Sie dann nur auf die Washington Post verweisen. Das ist ja auch keine ganz schlechte Zeitung. Die schreibt, dass innerhalb der US-Regierung die Vermutung kursiert, dass Netanyahu einen noch größeren Krieg, nämlich den mit dem Iran, durchaus in Kauf nehmen würde, und so kommen wir dann jetzt eben zu dem, was in Damaskus passiert ist, und zwar, um im Amt zu bleiben, weil Sie eben gesagt haben, das können Sie sich nicht vorstellen. Da kann ich nur sagen, lesen Sie die Washington Post, dort schreibt man, in der US-Regierung kann man sich das sehr gut vorstellen. Vielleicht liegt es daran, dass die US-Regierung Netanyahu ein bisschen besser kennt, als Sie ihn kennen. Deren Fantasie reicht weiter, denn ich sage nochmal, was im Damaskus passiert ist, ist, ja, ich weiß nicht, mir fällt einfach überhaupt gar kein Vorbild ein. Eine Botschaft in einem anderen Land in die Luft zu sprengen, ist schon ziemlich irre. Und selbst wenn man die irren Verhältnisse dort zugrunde legt, wo ja Sachen passieren, die sonst nicht so oft passieren auf der Welt, ist das, wie man auf Englisch sagen würde, unheard of. Es ist komplett neu. Und Entschuldigung, wenn Sie das jetzt nicht erkennen, dass das total wahnsinnig ist, was Sie da gemacht haben, dann weiß ich auch nicht. Dann verschließen Sie halt die Augen. Allerdings sind Sie da so wie die deutsche Bundesregierung, die will ja auch von der ganzen Sache nichts wissen.
Was heißt die Augen verschließen? Also wer mit geöffneten Augen sich das seit Jahren anschaut, ohne jetzt, wie ich, bin ich ganz bestimmt nicht ganz großer Experte zu sein, der sieht doch, dass der Iran Stellvertreterkriege führt. In Syrien hat er das getan. Im Libanon über die Hisbollah trägt er diesen Krieg, wann immer er will, zu jedem Zeitpunkt, in den Norden Israels und weiter, wenn er will. Über die Hamas hat er es aus dem Gazastreifen herausgekonnt. Über die Houthi-Rebellen, Houthi sagt man, glaube ich, Houthi-Rebellen im Jemen blockiert er die Schifffahrt, wann immer er will. Das heißt, der Iran führt Krieg vermittels kriegerischer Milizen, die nur sein können, weil der Iran es will. Und die nur das tun, was der Iran will. Und nun wird gegen diese Stellvertreterpositionen Krieg zurückgeführt. Das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr. Und ich kann mich darüber auch nicht so aufregen. Sie haben recht. Das ist mit dem Völkerrecht nicht vereinbar. Das bricht Völkerrecht. Ich habe nur das Gefühl, dass an dieser Stelle der Welt das Völkerrecht schon seit geraumer Zeit nichts gilt. Und daran es geht hat der Iran viel mehr Schuld als Israel.
Ja, ja. Es geht doch aber um was anderes. Es geht doch darum, dass natürlich bekämpfen sich der Iran und Israel sozusagen verdeckt schon seit Jahren und Jahrzehnten. Und immer wird im Iran irgendein Atomwissenschaftler getötet oder irgendeine Anlage fliegt in die Luft oder irgendwelche, keine Ahnung. Diese ganzen Sachen passieren.
Das hatten wir alles schon, ja.
Eben, das, ja. Und der Iran reagiert immer nicht, weil sozusagen diese ganzen Sachen unter einem bestimmten Level bleiben, politisch, was die Öffentlichkeit angeht, was die Sichtbarkeit angeht, was das Demonstrative angeht, so dass es dem Iran immer noch möglich ist, einfach nur zu schimpfen und nichts zu tun. Diese Sache hier ist, warum muss ich Ihnen das jetzt erklären? Das ist doch echt komisch. Diese Sache ist aber so sichtbar und ein so deutlicher Verstoß gegen jede zwischenstaatliche Regel, dass man sich fragen muss, wie soll der Iran das eigentlich weiterhin ignorieren? Das ist im Prinzip wie so eine Art Kriegserklärung. Eigentlich
Sie meinen
die Israelis,
der arme Iran verliert jetzt
Herr
vor der globalen
Schurkengemeinde das Gesicht.
Ja, das ist genau.
Naja,
also, der arme Iran verliert jetzt das Gesicht vor der westlichen Welt, weil er nicht reagiert adäquat.
Nein.
Ich meine, jetzt wird's wirklich krause.
Ich weiß nicht, auf welchem Level wir jetzt reden.
Ich liebe es ja, Sie beim Wort zu nehmen. Ich liebe es, Sie beim Wort zu nehmen. Sie sagten eben, der arme Iran tut dann nie was. Die lassen sich ihre Atomwissenschaftler umbringen, ihren Atomreaktor beschädigen und tun nie was. Wie sollen sie denn jetzt nichts tun? Der Satz ist in sich wirklich falsch. Sie tun die ganze Zeit etwas. Sie destabilisieren mit voller Absicht und mit sehr brutalen und gewalttätigen Mitteln die gesamte Region. Das tun sie. Und ich würde sagen, Israel reagiert darauf.
Also ich kann Ihnen nur sagen, dass wiederum aus der amerikanischen Presse zu entnehmen ist, dass die Amerikaner sehr, sehr schnell beim Iran angerufen haben, gesagt haben, wir haben damit nichts zu tun und bitte haltet die Füße still. Und alle hoffen jetzt, dass der Iran das tut und nicht jetzt beschließt, doch einen großen Krieg gegen Israel anzufangen. Denn dann sähe diese ganze Landkarte komplett anders aus. Und das wäre dann sozusagen das Hasardeurtum der israelischen Armee und Netanyahus oder ich weiß nicht, wer da die Befehle gibt, gewesen, was das ausgelöst hat. Komisch, dass Sie das so leichthändig.
Da droht jetzt ein großer Krieg. Der kleine Krieg läuft schon die ganze Zeit gegen Israel mit diesen Milizen.
Sehen Sie, und der große Krieg zwischen Israel und dem Iran, der wäre dann noch viel, viel größer.
Gut, dann.
Auch wenn Sie, ich finde es ein interessantes Gespräch gerade zwischen uns. Entweder nehmen Sie das alles nicht ernst oder fehlt Ihnen da die Fantasie oder die Information? Sehen Sie nicht, wie brandgefährlich das ist, was die Israelis da gerade gemacht haben?
Ich sehe, dass es eine
Brand. Wollen Sie das nur nicht sehen, weil das nicht in Ihr Bild passt?
Ich sehe, dass es eine brandgefährliche Situation ist, klar. Aber anders als Sie schiebe ich sie nicht kausal verursacherprinzipmäßig allein den Israelis zu, sondern ich versuche Ihren Blick zu weiten für den Umstand, dass der Iran seit einem Jahrzehnt und länger Krieg gegen Israel führen lässt, wann immer er will.
Ja.
So, und jetzt kommt es offenkundig, wenn man so will, wegen der Hamas und dem 7. Oktober, aber auch wegen der israelischen brachialen Reaktion, und da müssen wir uns ja auch nicht was schönreden, deutlich höher an die Oberfläche und in die Sichtbarkeit, ins Rampenlicht quasi, was da eigentlich die ganze Zeit schon läuft. Und dass der Iran der Spiritus Rector dieser Krise ist, der die Krise hochfahren kann und runterfahren kann nach Belieben. Und das verzerren sie vollständig.
Okay.
Aber um es dieses Gespräch nicht auf einer bösartigen, bedauerlichen oder gar sauren Note zu beenden, möchte ich sagen, nach Jahren des Anti-Amerikanismus, mit dem Sie mich traktiert haben, bin ich überrascht, wie viel Vertrauen Sie inzwischen in die amerikanischen Zeitungen geben.
Naja, also.
Das freut mich auf eine Art.
Ich habe das Gefühl, ich rede mit einem, jetzt hier gerade mit einem Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes, denn die haben zu den Vorfällen in Damaskus haben gesagt, wir haben keine eigene Botschaft in Syrien und können dementsprechend auch nicht aus eigener Anschauung berichten, was dort passiert ist. Das ist von dem Haus von Annalena Baerbock. Ich sehe nichts, ich höre nichts, mein Name ist Annalena. Ich meine, so kann man Nahostpolitik auch machen.
Ja, aber sie kommt vom Völkerrecht her.
Ich habe dort keine Botschaft, ich weiß gar nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was da passiert. Keine Ahnung, keine Botschaft.
Sie haben recht, die Bundesregierung macht sich lächerlich. Sie müsste, auch in diesem Fall, wie ich finde, energischer an die Seite der Israelis treten. Und ich glaube übrigens, dass nur dann es eine Möglichkeit gibt, auf Benjamin Netanyahu, den ich für den schlechtesten Premier halte, den Israel je gehabt hat, da müssen wir uns auch nichts gegenseitig vorhalten, mehr Einfluss auszuüben, ist wenigstens zu versuchen. Ich glaube, Frau Baerbock war jetzt 7-mal oder 6-mal in der Region. Und was genau hat sie bewirkt? Außer Spesen zu machen? Gar nichts. Warum fährt sie dahin? Allein für die Bilder. Das regt mich in der Tat auch auf, so wie Sie, nur halt von der anderen Seite des Tisches, wenn man so will.
Okay, Blume, dann mache ich mal weiter. Wir werden uns beim Nahostkonflikt nicht einig. Mal schauen, wie uneinig wir uns bei der Frage der Zukunft des deutschen Sozialstaats werden können. Sie hatten es ja eingangs schon gesagt, da geht Ihnen die Düse, wenn Sie von den Plänen der Familienministerin der Grünen, Frau Paus, hören, die gesagt hat, Kindergrundsicherung brauchen wir. Aber um die Kindergrundsicherung auch zu den Empfängern und den Bedürftigen zu bringen, brauchen wir außerdem auch noch 5.000 Stellen in der Bürokratie, die dieses Geld verteilen, um den Bürokratieabbau in Deutschland voranzutreiben. Und sie hören vielleicht, dass auch ich da einen gewissen, ich möchte fast sagen, Widerspruch sehe, aber wir schaffen gemeinsam, den jetzt aufzulösen, oder?
Ja, im 100. Kafka-Jahr, also es ist ja 100 Jahre Kafka, reimt sich die grüne Familienministerin und ihre, wie soll man sagen, Familienpolitik auf den Satz, um Bürokratie abzubauen, muss ich Bürokratie aufbauen. Um es einfacher und zugänglicher zu machen für die Menschen, brauche ich eine neue Behörde und 5000 Beamte. Das ist so crazy. Das ist einfach frech. Ich verstehe nicht, wie sich die Frau, Entschuldigung, die Ministerin, hinstellen kann, wie sie das physisch schafft, das zu sagen, solche Sätze, ohne selber in Lachen auszubrechen. Also ohne zu erkennen, dass sie Teil einer surrealen Selbstinszenierung geworden ist. Das ist surreal, was da abläuft. Das Projekt der Kindergrundsicherung ist einmal gestartet, wie ich finde, mit dem ganz, ganz ehrbaren Ausgangspunkt, mehrere Millionen, mindestens 1,5 Millionen Kinder, die theoretisch Anspruch auf bestimmte Hilfsleistungen, ergänzende Leistungen des Sozialstaats hätten, natürlich in armen Familien, überwiegend Bürgergeldfamilien, bekommen diese Leistungen nicht, weil ihre Eltern und das Amt gemeinsam daran scheitern, sie zu beantragen. Und die Antwort der Frau darauf war, oder mit der Koalition war, wir vereinfachen das, wir digitalisieren das, wir bündeln die Leistungen, wir führen das zusammen, damit es nicht mehr 17 verschiedene Leistungen sind, etc., etc., etc. Rausgekommen ist dieses Monster Kindergrundsicherung, für die Frau Paus ursprünglich 12,5 Milliarden Euro zusätzlich haben wollte, wofür auch immer, wahrscheinlich für die 5000 Beamten, eine neue Behörde und vollständiges Chaos. Und jetzt steckt die FDP zum wiederholten Male den Stock in die Speichen und sagt, so geht das nicht. Und ich muss sagen, ich bin echt kein Fan der FDP, aber Christian Lindner hat zu 100% recht, es tut mir leid.
Ja, er hat ein hübsches Zitat gesagt, Christian Lindner, er hat gesagt, die Vorstellung, dass der Staat eine Bringschuld bei Sozialleistungen habe, finde ich verstörend. Das Wort verstörend hat mir gefallen.
Ja,
aber wenn wir jetzt mal den Sarkasmus mal rausnehmen, wir können uns auch gleich über die Eignung von der Minister...
Aber können wir uns nicht über die Frage unterhalten? Ich glaube nämlich ehrlich gesagt, dass das auf eine meinetwegen zufällig zustande gekommene, aber doch entlarvende Art und Weise freilegt, worum es hier wirklich geht. Sind Sozialleistungen Hohlschuld oder Bringschuld? Also muss der Staat sie quasi auf dem Silbertablett servieren? Auf Rollschuhen kommt er durch die Ränge geglitten und liefert an Tisch A das ab und an Tisch B das und an Tisch 13 noch Hosen? Ist das der Sozialstaat? Oder ist es etwas, der Sozialstaat etwas für Bedürftige? So hart das Wort klingt, aber diese Menschen brauchen Hilfe, sie sind bedürftig. Und dann müssen diese Menschen sich darum bemühen, dass ihnen geholfen wird. Und das sollte man ihnen so leicht wie möglich machen. Aber der Impuls muss von den Menschen, von den Bedürftigen ausgehen.
Ja.
Oder ist das nicht so?
Ich glaube, Sie verstehen, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig viel von bedürftigen Menschen, ehrlich gesagt. Kann das sein? Ich habe den Eindruck, wenn ich Ihnen so zuhöre, Ihr bedürftiger Mensch ist einer, der im Wesentlichen sein Leben im Griff hat, der auch weiß, wie die Behörden funktionieren, der morgens um 7 aufsteht, erstmal ein paar Liegestütze macht und Klappmesser und dann rausgeht zum Bürgeramt und alles klar macht mit den Sozialleistungen. Ich glaube, das wäre schön, wenn die Leute so wären. Dann muss man allerdings sagen, wenn die so wären, dann wären die vielleicht auch gar nicht so bedürftig, sondern würden irgendwie bei PricewaterhouseCoopers arbeiten als Unternehmensberater. Die Realität ist halt eine andere und es handelt sich um Leute, die ganz oft ihre Rechte gar nicht wahrnehmen können. Und wir reden ja hier von den Erwachsenen, die sozusagen ihre Rechte nicht wahrnehmen können aus vielen verschiedenen Gründen. Und dann sind die Kinder die Leidtragenden und dann übertragen sich die Probleme, das Elend, auch die Unfähigkeiten, die Inkompetenzen, das Zurückhängen der Eltern auf kommende Generationen. Und dann haben die sozusagen einen Teufelskreis, der niemals endet. Und die Frage ist, ob die Gesellschaft, sehen Sie, und ich rede jetzt von der Gesellschaft und nicht dem Staat, das ändert schon mal die Perspektive. Sie sagen, der Staat, ich sag, wir alle, die Gesellschaft, ob wir nicht ein Interesse daran haben, dort einzugreifen und diesen Leuten zu helfen, den Kindern, nicht den Eltern unbedingt, sondern den Kindern zu helfen. und dann den Eltern zu helfen, um den Kindern zu helfen, um die Kinder zu erreichen. Insofern ist diese Formulierung Bringschuld, Holschuld, lieber Kollege Blome, darum geht's gar nicht.
Doch, es geht um die Haltung. Und es ist interessant, wie Sie ein weiteres Mal, ähnlich wie bei Israel, die Geschichte versuchen zu framen. Als würde jemand, der einen anderen Weg vorschlägt und ein anderes Verhältnis vorschlägt zwischen Sozialstaat und dem Einzelnen, kein Interesse haben, Kindern helfen zu wollen. Es ist exakt der Vorwurf des Juso-Chefes an Herrn Lindner, den FDP-Chef, der sagt, wenn du an der Kindergrundsicherung rumknuspern willst, beziehungsweise rumkritisierst, dann zeigst du nur dein wahres Gesicht, dass du nämlich arme Kinder dich überhaupt nicht interessieren, dass sie dir egal sind. Das ist so ein Framing, so auf dem Billow-Niveau können wir weiterspielen, von mir aus. Aber das löst nicht die Frage, und das kommt der Frage noch nicht einmal mehr nahe, der eigentlichen. Natürlich hat jeder ein Interesse, armen Kindern zu helfen, und sei es nur aus Selbstinteresse, Selbsterhalt einer Gesellschaft und meinetwegen der Rentenversicherung. Aber wie, ist doch die Frage. Offenkundig funktioniert das System nicht. Das können wir mal zur Kenntnis nehmen, wenn mehr als 1 Million, vielleicht sogar mehr als 2 Millionen Kinder etwas nicht kriegen, worauf sie eigentlich Anspruch hätten. Was machen wir also? Was muss sich ändern, damit das System funktioniert? Brauchen wir 5000 neue Beamte? Der Staat muss denen noch weiter auf die Pelle rücken, die Ämter noch weiter auf die Pelle rücken und sagen, so, jetzt ich führe dir die Hand beim Ausfüllen. Oder brauchen wir einfach einfachere Formulare? Vielleicht brauchen wir eine Leistung, die wirklich gebündelt ist und eine pauschalierte Auszahlung und nicht eine Einzelfallnachprüfung und Nachhalterei bis in die letzte Ecke einer Wohnung, um auszumessen, ob auch alles stimmt und alle Bedingungen für die Auszahlung erfüllt sind. Das ist es doch, was den Leuten es so schwer macht, dass sie irgendwann sagen, scheiß drauf, ich fülle das Formular nicht aus, mein armes Kind kriegt vielleicht keinen neuen Ranzen, ist mir jetzt aber auch egal. Es geht nicht darum, dass der Staat den Bedürftigen hinterherläuft, sondern dass er sich zugänglich macht. Und dann müssen die Bedürftigen kommen.
Okay, pass auf, das finde ich gut.
Aber es muss ihnen auch leicht gemacht werden.
Nein.
Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Jetzt sagen Sie nicht, ja, das habe ich ja auch gesagt.
Ich verstehe das.
Es ist ein irrer Unterschied in der Haltung.
Ja, das finde ich interessant. Der Staat muss zugänglich sein. Okay, ja, das stimmt. Ich glaube auch, da nähern wir uns jetzt an. Denn natürlich ist es so, wenn die Hürden, die bürokratischen Hürden niedriger sind, dann steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit und die Zahl der Leute steigen, die in der Lage sind, damit irgendwie klarzukommen. Dann haben sie vielleicht immer noch ein paar, die das nicht hinkriegen, und dafür brauchen sie aber dann vielleicht nicht 5000 Stellen, sondern vielleicht reichen da ein paar besonders geschulte Sachbearbeiterinnen, die sich sozusagen darum kümmern können. Die Frage ist, warum ist der Staat eigentlich so unzugänglich? Warum hat der Staat so ein Bürokratieproblem? Das ist doch ein spannendes Thema, was über diese Sozialstaatsfrage weit hinausgeht. Denn ich meine, das Thema Entbürokratisierung ist doch ein Riesenthema. Eines der Hauptklagethemen der deutschen Industrie und der Wirtschaft ist doch, dass dieses Land in Bürokratie versinkt und es für Unternehmen unzumutbar fast geworden ist, inzwischen hier wirtschaftlich tätig zu sein, also ein bisschen übertrieben jetzt, aber unnötig erschwert wird, wegen Bürokratie. Weiß jeder, wird immer drüber geredet. Und das Einzige, was dem Staat dann einfällt, ist zu sagen, okay, ja, wir haben ein Bürokratieproblem. Lass uns 5000 Leute einstellen, um unbürokratischer zu sein. Deshalb musste ich ja eben auch lachen.
Ja, das ist doch Irrsinn.
Das Traurige an dem Thema ist doch, dass Frau Paus diesem Anliegen der Kindergrundsicherung so einen Bärendienst erwiesen hat. Vielleicht ist sie einfach keine gute Politikerin. Das kann ja auch sein.
Können wir uns
schnell einigen. Lassen wir uns mal bleiben bei dem Bürokratiethema.
Ja, aber dazu
Warum
gehört Folgendes.
Hat der Staat so Schwierigkeiten, sich selber effizienter oder zu gestalten?
Das kann ich Ihnen sagen. Also wir bleiben beim Sozialstaat. Nehmen wir mal nur diese Bürokratie. Weil er sich weigert, sich ehrlich zu machen. Er weigert sich, zu evaluieren, ob das viele Geld, was da reinfließt, und das zählt ja nach Hunderten von Milliarden inzwischen, wirklich das kauft in den verschiedensten Sozialleistungen, die ausgereicht werden, was es vorgibt zu kaufen, wofür es quasi hingestellt worden ist, damit es einen Missstand behebt. Also funktioniert das Kindergeld gut genug? Trifft es die richtigen? Das Elterngeld, die Zuschüsse für bedürftige Kinder, die Sonderzuschüsse, die Nebenzuschüsse, die Unterober drauf und dran und welche auch immer Zahlungen. Das könnte man ja mal evaluieren, wie es so schön heißt, weil Sie gerade Pricewaterhouse oder irgendeine andere Unternehmensberatung nannten. Das passiert aber nicht, weil irgendjemand immer ein Interesse daran hat, zu sagen, ah nee, das wollen wir jetzt mal nicht evaluieren. Da wollen wir eigentlich gar nicht so ganz genau wissen, ob es funktioniert. Es sieht einfach gut aus. Und mehr Geld für Soziales ist immer besser als weniger Geld für Soziales, denken zumindest alle Sozialpolitiker, und zwar quer durch alle Parteien.
Aber Sie tun so, als wäre es ein Problem des Sozialstaats. Ich habe doch eben gerade ganz bewusst die deutsche Wirtschaft erwähnt, die sagt, wir ertrinken hier in Bürokratie und kriegen es sozusagen, ersticken in diesem Dickicht. Und das ist ja nun bekanntlich kein Sozialstaatsproblem, sondern einfach ein Verfahrensproblem, ein Genehmigungsproblem, Bürokratieproblem.
Ja, aber der Morbus ist, glaube ich, immer derselbe.
Ja, aber ich habe Sie doch
mit einer Regel beginnen und eine weitere dran schrauben und eine dritte noch dazu schrauben und am Ende haben Sie ein Ding, das können Sie gar nicht mehr auf Null stellen.
Ja, aber Sie sind doch der Erwachsene von uns beiden. Sie müssen mir doch jetzt erklären, warum das so ist.
Weil sich niemand traut, etwas zurückzunehmen. Weil sich niemand traut, zu sagen, das war ein Fehler. Wir bauen das zurück, wir schaffen das einfach ab.
Genau, trauen. Ja, vollkommen, traut sich deshalb niemand. Weil immer, wenn Sie irgendwo eine Regel abbauen, tun Sie den Leuten weh, die davon profitieren, dass es diese Regel gibt. Und da gibt es immer irgendwelche Leute. Das ist ja das Verrückte daran. Sie haben sozusagen Vereine, Institutionen, Behörden, kommunale Gliederung. Ich habe keine Ahnung, ich meine, Deutschland ist so groß und so tief gestaffelt und überall sitzen irgendwelche Leute, die natürlich davon leben, dass das alles so wahnsinnig umständlich ist. Und das ist, man könnte das lustig finden oder traurig, je nach Standpunkt. Ich finde es inzwischen nur noch lustig. Und wenn ich da quasi mal zu unserem dritten kleinen Halbthema zum Abschluss nochmal überleiten darf, bei der neuen Cannabis-Legalisierung, da haben Sie doch das allerbeste Beispiel dafür, dass das sozusagen endemisch in unsere Gesellschaft und unser politisches System eingebaut ist. Es werden immer zu Regeln gemacht, die vollkommen unsinnig sind und die sich auch im Prinzip überhaupt nicht durchsetzen lassen und die dann aber als großer politischer Fortschritt verkauft werden, einfach nur, weil sie einen Kompromiss darstellen im politischen System, aber völlig unabhängig davon, was das in der Realität bedeutet.
Ich muss gar nicht zum ersten Mal einen Joint durchziehen in meinem Leben, um sofort auf eine Verschwörungstheorie zu kommen. Ich glaube, in Wahrheit ist es eine Vollliberalisierung, weil alles, was diese Liberalisierung im Gesetz einschränkt und zur sogenannten Teilliberalisierung, Teilfreigabe macht, vorgeblich, ist nicht vollstreckbar. Ich sage Ihnen nur ein Beispiel. Im Umkreis von 100 Metern um eine Kita, um einen Spielplatz, um eine Schule herum darf nicht geraucht werden, gekifft werden im weitesten Sinne. Das kriegen Sie doch niemals vollzogen. Das weiß auch jeder und das sagt auch jeder.
Ja, aber es ist noch lustiger.
Es ist eine vollständige Liberalisierung im Tarnkleid.
Ich möchte es noch sagen, also Erwachsene dürfen 25 Gramm in der Öffentlichkeit bei sich haben, zu Hause 50 Gramm und drei weibliche blühende Pflanzen, dann darf es eben diese Clubs geben, die Cannabis-Clubs, aber das dürfen nur 50 Gramm Cannabis pro Monat pro Mitglied und das Mitgliedsalter ist 18 Jahre und es dürfen nur 500 Mitglieder sein und man darf nicht in mehreren Clubs gleichzeitig Mitglied sein. Und wenn Sie das alles zusammennehmen, dann ist das so, als würden Sie sagen, irgendwie, ich weiß jetzt auch nicht, man darf Bier nur von 17 bis 19 Uhr trinken, aber auch nur dann, wenn die Schwiegermutter nicht weiter als 500 Meter von einem entfernt ist. Kurz und gut, es ist so undurchführbar, wie seinerzeit die Corona-Regeln waren. Und es ist ein Bürokratiemonster, was man da geschaffen hat. Ich glaube, der Staat macht sich doch unregierbar.
Sie meinen, es gibt ein Programm Keine Macht für niemand? Das hat sich jemand ausgedacht, der voll bekifft war?
Well,
kann schon sein.
Ja, ich weiß nicht. Ich persönlich halte ja nicht so viel vom Kiffen. Ich bin halt altmodisch. Ich ziehe den Rotwein vor.
Rotwein, sagen Sie. Ja, in einem haben Sie recht. Diese Folge war wirklich sehr, sehr ernst. Die kann man sich fast nicht schön trinken. Wir brauchen auch mal wieder Themen, die einen zum Lachen bringen. Das sage ich ganz ernsthaft. Das meine ich auch wirklich ganz ernst. Man kann nicht jede Woche auf dieses Desaster schauen und irgendwie zu Nachgründen suchen für den allgemeinen Niedergang. Weil dann kommt man nämlich auf den Gedanken, das wäre ein allgemeiner Niedergang. Und das ist eigentlich gar nicht meine Meinung, weil ich bin eigentlich gar kein Kulturpessimist. Ich bin in Wahrheit ein echter Kiffer.
Na gut, wenn das Zeug jetzt schon legal ist, dann ziehen wir einfach mal einen durch vor der nächsten Sendung, oder? Bis dann. Ciao, Blume.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.